Hoffnung statt Verzweiflung? Oder was können wir lernen vom Judas? Heute geht es um das Thema Verrat oder Verräter. Ich glaube, ich war die ersten 2-3 Wochen in meiner ersten Klasse in der Primarschule. Da habe ich gesehen, wie einer von der dritten Klasse, wir waren 3 Klassen zusammen im Saal, in der Pause ein Velo, einen Streich gemacht hat mit einem Velo. In der nächsten Stunde hat die Lehrerin gefragt, wer hat das gemacht? Wer hat da das Velo, den Streich gespielt? Und ich war damals noch ziemlich naiv, habe die Hand aufgehalten und gesagt, der Manfred. Es war der Manfred, aber hättet ihr euch vorstellen können, wie eine Pause war für mich, als der von der dritten Klasse auf mich los ist. Verräter oder Verrat? Kein Spionagefilm, kaum ein Krimi, der nicht mit dem Element auskommt vom Verrat. Entweder Verrat an einer Sache, an einem Projekt oder an einer Person. Verräter werden meistens zweideutig aufgestellt, sie sind nicht fassbar, sie haben ein schlechtes Image. Heute hat man ja zum Teil das Positive davon, wo man sagt, wenn man Sachen aufdecken, die nicht gut laufen, man nennt sie dann Whistleblower. Also die, die etwas verkünden, das im Betrieb nicht gut läuft. Aber die können sich vorstellen, dass selbst die, die nachher angeschuldigt werden, natürlich denken, das ist ein Verräter. Das Image, das Bild vom Verrat, vom Verräter ist schlecht und meistens wird es auch noch bildlich so dargestellt. Heute werde ich über einen Verräter reden, und zwar der Judas Iskariot. Er ist einer von den 12 Jüngern, die mit Jesus unterwegs waren, während 3 Jahren, also in seinem engsten Mitarbeiterkreis. Er ist der, der Jesus verraten hat. Aber wer ist der Judas wirklich gewesen? Ich werde euch eine kurze Einführung dazu machen. Der Judas ist eigentlich quasi der Erzverräter geworden für viele. Der Judas, nochmal zurück, Iskariot, sein Name ist eigentlich die griechische Form von Jehuda. Judas' Name ist bekannt gewesen in vielen Orten. Es gibt einen zweiten Jünger mit dem Namen Judas Thaddäus. Und es gibt auch die Brüder von Jesus, wo Judas geheißen hat. Sein Beiname Iskariot, da tut man sich streiten. Die einen meinen, es könnte sein, weil er aus dem Dorf Chariot kommt, wo in Judäa ist. Das würde aber bedeuten, dass der Judas Iskariot der Einzige ist, der nicht aus Galiläa kommt, sondern aus dem Gebiet Judäa. Die andere Variante ist die, dass Iskariot von den Sikariern kommt. Das war eine Teilgruppe von den Zeloten, von den Widerstandskämpfern. Sikarier heisst Dolchträger. Die waren bekannt als Meuchelmörder, die Guerilla-Attentate auf die römische Besatzungsherren gemacht haben. Wie immer, der Judas gilt nicht nur als ein Verräter, sondern als Symbol für alle Verräter, quasi der Erzverräter von allen Verrätern. Er hat den Herr für 30 Silberlinge verraten und hat ihn mit einem Kuss einen Tod ausgeliefert. Und darum redet man bis heute vom Judaslohn oder vom Judaskuss. Schauen wir in die Kirchengeschichte, dann merken wir, dass der Judas ganz eine interessante Stellung wahrnimmt. Am Anfang merkt man in den ersten 2 Jahrhunderten, dass man sehr demütig über den Judas geredet hat und ausgelegt hat. Aber mit dem 3., 4. Jahrhundert, 5. Jahrhundert, haben die Kirchenväter angefangen, Legenden dazu zu fügen. Und der Chrysostomus, bekannter Kirchenvater aus dem 4. Jahrhundert, ist der erste, der den Judas als Prototyp genommen hat für das ganze Judentum, das Christus abgelehnt hat. Und das wiederum ist im Mittelalter zur Entscheidung geworden, oder als Grundlage, dass man Gesetze hat entworfen gegen die Juden. Bis hin, dass man auch das Recht bekommen hat, Juden zu verfolgen, weil sie anders sind. Und weil sie eben Jesus verworfen haben. In der göttlichen Komödie von Dante,
die ist im 14. Jahrhundert gemacht worden oder geschrieben worden, wird Judas als der Erzverräter dargestellt, wo das tiefste Unger in der Hölle, in der untersten Tiefe vom Hölle ist und vom Luzifer zermalmt wird. Das Gleiche sieht man noch nicht beim Berner Münster, ist das auch dargestellt, der Judas, der in den Fängen vom Luzifer schmoren. Auch der Reformator, der Martin Luther, hat den Judas und das jüdische Volk als faktische Einheit genommen. Wir werden es dann noch mal sehen, bei der Übersetzung kommt das ein bisschen zum Ausdruck. Im Mittelalter hat Judas seine Figur angefangen populär zu werden bei judenfeindlichen Passionsspielen. Es gibt das bis heute, dass man sogenannte Judas-Verbrennen macht. Also im Begriff vom Erzverräter, hier noch kombiniert mit der USA, das ist in Venezuela. Aber man hat das überall kennt im Mittelalter noch, dass man den Judas verbrannt hat. Und das war kollektiv, der Judas und das Volk von den Juden war damit gemeint. Sie hat man verantwortlich gemacht für den Tod von Christus. Und so hat das negative Judas-Bild kollektiv in unserem Gedächtnis Platz genommen. Inklusive der Antisemitismus. Der israelische Schriftsteller Amos Oz hat in den 70er, 80er Jahren ein Buch geschrieben, einen Roman über den Judas. Und er hat im Interview nachher gesagt, der Judas verkörpert das Tschernobyl vom Antisemitismus. Antisemitismus. Quasi durch das, dass man den Judas herstellt und ihn vergleicht, gleichstellt mit dem Judentum, danke vielmals, ist das die Ausgangslage vom Antisemitismus. Im deutschen Wörterbuch von der Brüder Grimm wird der Name Judas so betitelt, der Name Judas steht für den heimtückischen Menschen schlechthin. 1877, festgehalten. Und die Negativprägung vom Namen Judas hat bis heute Auswirkungen. Standesämter in Deutschland erlauben normalerweise nicht, dass man sein Kind Judas tauft, weil das gegen das Kindeswohl ist. So einen negativen Touch hat der Name Judas. Interessanterweise ist das im englischen Sprachraum weniger der Fall, weil dort hat der andere Apostel, Judas Thaddäus, eine ganz grosse Rolle gespielt. Und durch das hat man auch das Lied zum Beispiel Hey Jude, wo man kennt, ist der Judas. Aber im deutschsprachigen Raum hat es noch weitere Auswirkungen gehabt. Durch die ganze Kirchengeschichte hindurch bis hin zum Nationalsozialismus. Da hat man den Judas identifiziert mit dem Volk Juda. Der Judas, der gitzig ist, der hinterhältig ist, der die Leute übers Ohr haut. All das hat man gleichgesetzt mit den Juden, mit dem Volk von Israel. Könnt ihr euch vorstellen, was das macht? Das ist die Zeitschrift Stürmer. Ja, jetzt hat zwei Ausgaben davon. Die Juden sind unser Unglück und Judas Gräueltaten. Es ist schrecklich, was man da gemacht hat. Aber nicht nur damals, es ist bis heute noch ein Thema. Im Fußball zum Beispiel. Wehe, jemand wechselt von Schalke zu Dortmund. Oder wie der Oliver Buff von FCZ zu GC. Dann ist er ein Judas. Bis heute kennen wir das. Judas, der hat gesagt, steht im Namen von allen Sinnbildlern, die als Sündenböcke angeschaut werden, als Verräter, als die, die etwas verraten haben oder eine Person verraten haben. Erst so Mitte vom letzten Jahrhundert hat man auch in der Kirchengeschichte, in der Theologie angefangen, wieder ein bisschen anders an Sachen zu sehen. So hat der Karl Barth gesagt, Judas in seiner ganzen Negativität ist eine einzigartig positive Figur. Er begründet das, dass Judas nämlich das hat gemacht, wo Jesus ihn beauftragt hat. Wo Jesus ihm gesagt hat, geh, tu und mach, was du machen musst. Erst dann ist er gegangen. Und der Walter Jens, ein Theologe, hat über Judas die Dissertation geschrieben und hat gesagt, Judas, hier überspitzt, ohne ihn keine Passion, kein Jesus, kein Heil. Provokativ. Der Dietrich Bonhoeffer hat auch eine Predigt gehalten über den Judas. Und er sagt im Eingang, wer ist Judas? Das ist die Frage. Es ist eine der ganz alten und grüblerischen Fragen der Christenheit. Und darum werde ich mal zu den Schriften gehen, dass wir einzelne Passagen kurz lesen, wo uns zeigen, wer ist der Judas gewesen, wie hat er gehandelt. Und als Titel darüber nehme ich einen Titel, den der Bonhoeffer auch gewählt hat. Judas, der Zwölfe Einer. Judas, der Zwölfe Einer. Wir fangen an lesen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 26, ab Vers 14. Da ging einer von den Zwölfen mit Namen Judas, Iskariot, zu den Hohepriestern und sprach, was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von da an suchte er eine Gelegenheit, dass er ihn ausliefere. Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen. Und als sie aßen, sprach er, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeden Einzelnen zu ihm zu sagen, Herr, bin ich's? Er antwortete und sprach, der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch wehe dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach, bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm, du sagst es. Dann gehen wir weiter zu Vers 47. Und als er noch redete, siehe, da kam Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stangen von den Hohepriestern und Ältesten des Volkes. Und der Verräter hat ihnen ein Zeichen genannt und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist, den ergreift. Und alsbald trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, mein Freund, dazu bist du gekommen? Da traten sie heran und legten Hand an Jesus und ergriffen ihn. Noch später im Kapitel 28, Vers 3 bis 10 heißt, oder 27, 3 bis 10, als Jesus, Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihn und er brachte die 30 Silberlinge den Hohepriestern und Ältesten zurück und sprach, ich habe gesündigt, unschuldiges Blut habe ich verraten. Sie aber sprachen, was geht uns das an? Da, sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging davon und er hängte sich. Aber die Hohepriester nahmen die Silberlinge und sprachen, es ist nicht recht, dass wir sie in den Tempelschatz legen, denn es ist Blutgeld. Sie beschlossen aber, den Töpferacker davon zu kaufen, zum Begräbnis für die Fremden. Daher heißt dieser Acker Blutacker bis auf den heutigen Tag. Wenn ihr den Text anschaut, habt ihr gemerkt, ich habe ein Wort immer wieder rausgehoben. Verraten. Ich habe bewusst die Luther-Übersetzung genommen. Weil der Luther hat da ganz etwas Spezielles geschaffen, wo eben mit seiner Überzeugung zusammenhängt. Das Wort verraten, das griechische Wort, das hier gebraucht wird, heißt Paradidomi. Das heißt wortwörtlich gesagt überliefern, übergeben. Es kommt 59 Mal vor im Neuen Testament. Es wird eigentlich immer mit diesem Wort übersetzt. Aber der Luther tut konsequent 32 Mal, immer wenn es um den Judas geht, nicht übergeben schreiben, sondern verraten. Er hat schon interpretiert. Und dass er es machen kann, ist eigentlich schwierig, weil es heisst so zum Teil, dass Gott, also Jesus hat gesagt, ich werde überliefert werden. Mein Vater wird mich überliefern. Dort wird das Wort verraten nicht gebraucht. Warum brauchen denn die Evangelien das Wort Paradidomi übergeben, überliefern und nicht irgendein stärkeres Wort? Ich glaube, es hängt mit dieser Frage zusammen. Weil für keinen ist es klar gewesen, wer ist es von uns? Es hätte jeder können sein. Sie haben sich gefragt, wer von uns ist es? Sie sind am Abend vor dem Tod von Jesus miteinander zusammengehockt. Sie haben miteinander das Abendmahl eingenommen. Und dann sagt Jesus, einer von euch wird mich überliefern. Aber sie haben keine Ahnung gehabt. Der Johannes tut dann quasi die Retrospektive und sagt, ja, ich wegen dem und dem. Aber eigentlich hat er alle gesagt, wer von uns? Sag es uns. Tu es uns verraten. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass es jeder von uns hätte können sein. Und es ist jemand, der Jesus nahesteht. Und darum wird es allen 12 wie Wehmut. Wer von uns? Bin ich es öppe? Schließlich haben sie bis zu diesem Punkt Jesus schon oft missverstanden. Oft hat er ihnen gezeigt, dass sie eigentlich noch gar nicht richtig schnallen, um was es geht. Dass einiges noch zum Lernen ist für sie. Und tatsächlich, sie haben recht gehabt, an sich zu zweifeln. Denn die Stunden, die jetzt dann werden kommen, wo wir wissen, wo kommen sie, haben sie alle miteinander versagt. Sie sind eingeschlafen, weggelaufen, sie haben Jesus verleugnet. Sie waren nicht die Guten gewesen und der Judas einfach der Abtrünnige. Judas war einer von ihnen. Judas ist einer von uns. Wir alle könnten es sein. Jeder von uns ist ein potenzieller Verräter oder einem noch etwas überliefern kann. Die Jünger haben es damals nicht gewusst. Ich denke, das hat mir gezeigt, pass auf, wenn man jemanden als Verräter oder als so betitelt. Tu nicht einfach mit Steinen werfen. Und Verrat ist ja ein schwieriges Thema. Es gibt den Spruch, das Gefährlichste am Verrat ist, dass er nie von deinen Feinden kommt. Ausgeliefert werden, verraten zu werden, ist etwas vom Schlimmsten, was ihm passieren kann. Die hat ja auch mitbekommen, dass sie das letzte Jahr recht grosse Schwierigkeiten gehabt haben. Und ein Teil davon war, dass ich mich verraten gefühlt habe von einer Person, die einen Brief geschrieben hat und wo mir wie in den Rücken gefallen ist. Es war für mich das Gefühl, da sticht jemand mit dem Messer in meinen Rücken. Jemand, den ich seit Jahrzehnten kenne, den ich sehr schätze, der ein Freund ist. Also ist nichts mit dem Bern im Fall. Aber es war eine Situation, ich kann noch genau sagen, wo ich gesessen bin, wo ich das gelesen habe, um welche Tageszeit. Das fährt so ein, wenn man so etwas erlebt. Und ich habe einen Beleg gehabt. Wie muss es gewesen sein mit Judas und Jesus? Er ist recht. Ich meine, die haben zusammen so viel erlebt. Stellt euch vor, 3 Jahre lang ist Judas mit Jesus unterwegs gewesen. Er hat gesehen, wie er 5'000 Menschen ernährt hat mit Brot und Fisch. Das andere Mal nochmal 4'000 Menschen. Er hat Gelähmtigkeit, die durchs Dach abgesetzt wurde. Er hat Blindigkeit, er hat Lahmigkeit. Eine verdorrte Hand ist wieder heil geworden. Taubstumme, Aussätzige. Er hat Zöllner und Prostituierte, er hat ihnen Wert gegeben. Er hat gesehen, wie Jesus auf dem Wasser gelaufen ist, mit einem Wort den ganzen Sturm auf dem See einfach zum Schweigen gebracht hat. Er hat gesehen, wie er Dämonen hat zum Schweigen gebracht. Ich meine, einer von uns, weil eine Frau hat nur etwas davon mal erlebt in seinem Leben. Und der Judas hat es im Multipack gehabt, täglich wahrscheinlich. Er hat den Herrn gesehen wirken. Und trotzdem hat er ihn übergeben. Und warum? Warum hat er ihn übergeben? Evangelien geben nicht so viel Hinweis. Es ist eigentlich erstaunlich, wie nüchtern und zurückhaltend die Evangelien das schildern. Wenn jemand Verräter ist, dann müssen wir ganz anders reden. Aber es gibt so drei Hinweise, die ich aufnehmen könnte, was der Judas beschreibt. Und das eine hat der Johannes in seinem Evangelium zum Ausdruck gebracht: Geldgier. Der Johannes beschreibt, wie er Geld unterschlagen hat. Der Judas hat Kassen geführt von der ganzen Gruppe und hat auch Geld unterschlagen. Ist nicht transparent gewesen im Umgang mit Geld. Später schreibt der Apostel Paulus: Geldgier ist eigentlich die Wurzel von allem Übel. Aber ich denke, grundsätzlich die 30 Silberlinge sind jetzt nicht eine wahnsinnige Summe, die dazu führen, dass man wirklich übergeben will oder überliefern oder verraten. Es braucht vielleicht noch etwas mehr und das ist das zweite Thema. Das Thema Gerechtigkeit. Der Judas war ja nicht einer, der nicht geglaubt hat. Er hat geglaubt, aber er hatte eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit, dass endlich Gerechtigkeit einzieht. Und nicht nur mehr, alle Jünger. Johannes und Jakobus und ihre Mutter haben gefragt, können wir zu deiner linken und rechten sitzen? Mit der Idee, dass Jesus die Herrschaft übernimmt. Und selbst zwischen Auferstehung und Auffahrt haben sie noch geglaubt, dass Jesus jetzt die Macht übernimmt. Endlich die Römer rausgehauen und sie als Israel wieder restaurieren oder aufstellen. Er hat gehofft, dass jetzt der wahre Messias aufsteht und Macht ergreift. Und beim Judas sieht man das, dann, wo er ihm den Kuss gibt. Karl Barth schreibt dazu, der Judaskuss wurde zum Symbol des schlimmsten Vertrauensbruchs. Wir reden aber auch vom Messiaskuss. Und zwar, wenn man Psalmen liest, gibt es ja verschiedene Psalmen, die Messias-Psalmen sind. Ein typischer Psalm ist Psalm 2. Und dort wird vom Messiaskuss geredet, dass man den Messias begrüßt mit einem Kuss von der Unterwerfung. Dass man quasi den Messias begrüßt als der Herrscher und das ist ein Kuss von der Unterwerfung. Und einfach mutig ist, dass Judas hat gehofft, dass jetzt Gott wird Herrschaft übernehmen und wenn er den Kuss gibt, den sogenannten Messias-Kuss, dann ist das die Initialzündung, dass er sich outet und dass er jetzt die Macht übernimmt. Spannend ist zum Thema Kuss oder Küssen, dass nachher der Paulus in seinen Briefen immer wieder vom Kuss der Liebe redet, von man langsam begrüßen. Ist momentan ein Problem natürlich mit Corona, aber die Bibel zeigt, nicht ein Kuss von der Unterwerfung ist gefordert, sondern ein Kuss von der Liebe. Und das Dritte, was dazu kommt, ist das Thema Gottesbild. Judas hat Jesus nicht überliefert und verraten, weil er nicht an ihn geglaubt hat, im Gegenteil. Er hat ja gesehen, es ist der Messias. All die Wunder, die er gemacht hat, das kann nur der Messias sein. Aber jetzt muss ihm helfen, dass er endlich seine Macht antritt. Ein bisschen Dampf machen, ein bisschen Gott ein bisschen beimachen. Verbunden mit der Hoffnung, dass er jetzt endlich nach diesen 3 Jahren die Führung übernimmt. Und wie gross muss seine Enttäuschung sein, wo er statt nach dem Kuss, dass er die Macht übernimmt, seine Herrscher ihn packen und ihn misshandeln und verurteilen. Sein ganzes Bild von Hoffnung ist zusammengefallen und er hat es bitterlich bereut. Wahrscheinlich hat er gemeint, er würde mit Jesus und den Jüngern einen Dienst erweisen, aber statt Hoffnung ist die grösste Verzweiflung eingetreten. Scham, dass er ihn so hat das Leben lassen. Er hat sich das Leben genommen, bevor Jesus überhaupt gestorben ist. Und man sagt, die destruktivste Art von Scham ist der Suizid. Das hat er gemacht. Und die Frage ist, was ist meine Vorstellung von Gott? Mein Bild? Habe ich ihn irgendwo in einer Schublade, wie er sein soll? Pass auf, wenn du das machst. Gott in eine Schublade zu tun, wie er sein soll, weil das kann schnell auf den Kopf geworfen werden. Und wenn ich zurückschaue, dieser Zeit, in der ich jetzt gläubig bin, habe ich manch einen erlebt, der mit grosser Begeisterung angefangen hat, Jesus nachzufolgen und heute nichts mehr wissen wollte. Und ich frage mich, was war das Problem gewesen? Und ich denke, sehr oft hängt es so mit dem zusammen, was für ein Bild habe ich von Gott und seinem Bodenpersonal. Da, wo die Enttäuschung einzieht, weil er vielleicht nicht das macht, was ich mir gewünscht habe, wenn er meine Gebete nicht so beantwortet, wie ich mir es wünsche, dann fiel vielleicht alles über Bord. Der Judas ist bis zum Letzten gegangen. Ein grässlicher Tod. Aber das bringt mich zu der zweiten noch Frage, eine grosse Frage. Und zwar, wieso geht Jesus so freundlich mit dem Judas um? Er hat ja von Anfang an gewusst, Judas wird ihn verraten. Er hat es angekündigt, dreimal gesagt, wir gehen nach Jerusalem und dort werde ich überliefert werden. Er hat noch keinen Namen genannt. Sie haben es ja nicht gewusst. Aber Jesus hat von Anfang an Judas in sein Team aufgenommen. Er hat ihm alle Vollmacht gegeben. Er hat ihn ausgeschickt, er hat Dämonen austrieben, er hat Menschen geheilt. Jesus hat mal gesagt, wer sind meine Freunde? Und hat zu seinen Jüngern gesagt, dir seid meine Freunde. Aber nur einmal im Neuen Testament sagt er zu einer Person, mein Freund. Und zwar da, wo Judas ihn verraten hat, sagt Jesus, mein Freund, dazu bist du gekommen. Ich habe gedacht, also wenn jetzt Jesus wäre gewesen, ich wäre verrückt gewesen, ich wäre wütend gewesen, was machst du? Aber Jesus ist die Offenbarung Gottes, er ist die Fülle von Gott, liebhaftig. Er zeigt weder Ärger noch Wut noch Zorn, im Gegenteil, er sagt ihm, mein Freund. Ich denke manchmal, Jesus hilft mir, Menschen zu sehen, wie Jesus die Judas gesehen hat. Denke, das ist die letzte Worte, die Judas gehört hat von seinem Meister und Herr. Mein Freund, für das bist du gekommen. Und ich glaube, in Jesus hat sich Gott uns Menschen offenbart als ein Gott von der Gnade und von der Barmherzigkeit. Selbst in der dunkelsten Stunde sehen wir die Fülle von Gott. Und das ist kein anderer Gott als der, den wir im Alten Testament schon haben gesehen. Was heisst, ja, der Gott, der hier dargestellt wird, im Verrat. Und alsbald trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Was wir sehen ist, Jesus hat es von Anfang an gewusst. Er hat dem Judas Vollmacht gegeben und hat ihn mein Freund genannt. Und das ist das, was wir schon gelesen haben in der Anbetungszeit aus 2. Mose 34. Was der Mose dort erlebt hat, wo sich Gott ihm vorstellt und sagt, mein Charakter ist barmherzig und gnädig und geduldig und von grosser Gnade und Treue. Der Gott ist hier wieder sichtbar in der Gestalt von Jesus. Jesus, wo am Judas sagt, mein Freund. Und darum möchte ich uns zwei, drei Fragen mitgeben zum Nachdenken. Die erste ist einfach, ganz einfach, es könnte jeder von uns sein. Denke nicht, ja, ich bin jetzt gläubig und so weiter, es ist alles gut. Hey, wir sind nicht perfekt. Es kann passieren, dass ich jemanden verrate, jemandem nicht das tue, was er vielleicht gehofft hat, als Verräter angeschaut werden. Aber die Frage ist, es könnte jeder von uns sein. Wie sieht es bei dir aus? Hast du schon mal jemanden verraten? Ja? Oder bist du verraten worden? Und dann die andere Frage ist, wer ist Gott denn für dich? Und wenn du den Eindruck hast, ja, ich habe mich vielleicht ich habe etwas verraten, ich habe etwas, bin nicht treu gewesen, ich habe das nicht gemacht, was ich hätte sollen, dann weißt du, denk nicht, Gott ist einfach so und tut mich ablehnen. Nein, Gott ist da. Er ist anders. Er sagt, mein Freund, komm zu mir. Er ruft dir das zu. Er heisst dich willkommen. Selbst wenn du das Gefühl, ein schlechtes Gewissen hast, noch und noch, er ruft dir zu, komm. Und ich bin überzeugt, wenn du das realisierst, dass Gott ist, der dich willkommen heisst, selbst mit all dem Schlimmen, was du vielleicht gemacht hast, es wird Auswirkungen haben. Auch von dir im Umgang mit anderen. Dass wir lernen, nicht mehr Steine auf andere zu werfen, wie sie vielleicht anders sind. Oder verraten oder gescheiterte, sondern dass wir ihnen mit dieser Liebe begegnen können, von Gott uns begegnet. Dir und mir. Ich werde abschließen mit der Geschichte von Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand war bekannt in den 60er, 70er Jahren. Er war in Rumänien, also der damaligen Sowjetunion. Er war verfolgt von dem kommunistischen Regime. Er war auch Gründer von HMK, das heisst heute Hilfe für Mensch und Kirche. Früher hat es geheißen Hilfsaktion Märtyrerkirche. Und ich habe eine Geschichte, die mir Dale Roten erzählt hat. Dale Roten ist der Mitgründer von OM. Und er hat mal den Richard Wurmbrand in Bukarest besucht, privat. In der Zeit, wo er eben noch ist verfolgt wurde. Wir haben dort so Schmuggeltransport gemacht, das war der Teil von OM. Und er ist dort ihn besucht und hat ein langes Gespräch mit der ganzen Familie. Und dann sind andere Leute gesucht und sie haben diskutiert. Und dann hat er immer wieder einen Namen gehört. Sag jetzt mal Klaus. Und dann hat er gefragt, ja, was ist mit dem Klaus? Er sagt, ja, das ist der, der mir verraten hat. Richard Wurmbrand war während 5-6 Jahren im Gefängnis und ist gemartert worden als Christ unter grösster Verfolgung. 5-6 Jahre lang im Gefängnis. Und er hat den Namen Klaus gehört. Und dann ist der Teil allein mit dem Richard Wurmbrand spazieren in Bukarest. Und dann kommen sie einer Person gegen den Richard Wurmbrand und sagt, ja, hallo Klaus! Und umarmt ihn und gibt ihm die brüderlichen Küsse. Und der Teil war ganz verwundert. Und als er auf Klaus wieder gegangen ist, hat er gesagt, aber Richard, ich kann ja nicht so gut Rumänisch, aber die hat immer von dem Klaus gesagt, ist es der Klaus? Er sagte, ja, er hat mich verraten. Er sagte, aber wie kannst du ihn umarmen? Wie kannst du ihm Küsse geben? Er sagte, weißt du, Bruder, jeder macht mal Fehler. Ich bin aufgefordert zu lieben. Und ich liebe ihn. Ich würde gerne noch beten. Herr Jesus Christus, wenn ich die Geschichte von Judas anschaue, dann merke ich, er ist das Sinnbild von einem Menschen, der es gut wollte und alles schlimm geraten ist. Und manchmal wollen wir es gut machen, wir wollen für die etwas machen und geraten manchmal in ganz schwierigste Situationen. Wir werden vielleicht sogar als Verräter angeschaut. Und Herr, ich werde jetzt einfach bitten, dass du uns mit dem hilfst, dass du mich, uns, jedes Einzelne ansprichst, als mein Freund, meine Freundin. Du bist so ein grossartiger Gott. In der ganzen Misere, wo ich vielleicht drin bin, im Scheitern, wo ich erlebt habe, bist du da und sagst, mein Freund. Und ich werde dich bitten, dass niemand zu dem letzten Schritt kommt von Selbstmord, von Suizid, sondern sich dir zuwendet, dass der Gott, der ihn liebt, stärkt und trägt. Wir loben und wir preisen dich, Gott, wie du uns so liebst, unendlich liebst. Amen.